SWR 2 Forum.
Das akademische Geschlecht. Wie ideologisch ist die Genderforschung? Am Mikrofon ist Doris Maul. Das Geschlecht ist eine soziale Konstruktion. Sprache, Kultur und Wissenschaft leiden unter männlicher Herrschaft und Unterdrückung. Solche und ähnliche Thesen haben den Gender Studies vor allem in konservativen Kreisen den Ruf einer linken feministischen Ideologie eingebracht. In Ungarn hat jetzt der rechtspopulistische Premier Viktor Orban angekündigt, die staatliche Finanzierung der Genderforschung einzustellen. Offizielle Begründung: die Schädlichkeit des Faches für christliche Familienwerte. In Deutschland ist es die AfD, die in ihrem Parteiprogramm die Streichung der Gender Studies im Hochschulwesen fordert, aber auch Evolutionsbiologen und sogar eingefleischte Feministinnen bezweifeln Ergebnisse und vor allem die Notwendigkeit dieser relativ jungen Wissenschaft. Ist die Kritik berechtigt? Was genau ist Gegenstand der Genderforschung? Welchen Einfluss hat sie gewonnen? Und schließlich, wie nützlich sind ihre Erkenntnisse für die Gesellschaft? Darüber wollen wir heute diskutieren. Meine Gäste sind Professor Stefan Hirschauer, Genderforscher und Soziologe an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, Professorin Emeritus Monika Frommel, bis zu ihrer Pensionierung Strafrechtlerin an der Universität Kiel, und Paula Irene Villar, Professorin für Soziologie und Genderforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Frau Villar, in der öffentlichen Wahrnehmung werden ja häufig Feminismus und Genderforschung gleichgesetzt. Das greift aber natürlich zu kurz. Was unterscheidet Feministinnen und Genderforscherinnen?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, man kann sie unterschiedlich beantworten, auch weil sie so personalisieren, Feministinnen und Genderforscherinnen. Man könnte auch fragen, ich glaube, ich fände das auch sinnvoller, aber kann auch fragen, was unterscheidet feministische Ideen von geschlechterwissenschaftlichen oder denjenigen aus den Gender Studies. Es ist klar und es ist auch trivial, feministische Perspektiven oder auch Feministinnen, das ist eine politische Kategorie, das ist ein politischer Raum, da geht es um Veränderungen, sozialer Wandel, um die Überwindung von Ungleichheit, um Kritik an Herrschaft und dergleichen, wohingegen in der Forschung, in der Wissenschaft, bei denjenigen, die Gender Studies machen, es wesentlich in einem Raum geschieht und darum geht, Wissenschaft zu machen, also Wissen zu generieren. Und das sind zunächst mal zwei verschiedene Dinge, die zugleich aber auch in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Nähe oder Distanz und in unterschiedlicher Nuancierung aufeinander bezogen werden können, vielleicht auch manchmal von der Sache her müssen. Denn zum Beispiel kann man sich tatsächlich fragen, und das ist ein wichtiger Teil der Geschlechterforschung, auch schon seit sehr langer Zeit, wie männlich, wie weiblich ist zum Beispiel die Wissenschaft selbst? Und was heißt es, diese Frage zu stellen? Und auf welcher Ebene kann man sich das empirisch anschauen? Und warum ist diese Frage sinnvoll?
Frau Frommel, die Genderforschung ist in der Vergangenheit immer wieder unter Ideologieverdacht geraten. Ist dieser Verdacht in Ihren Augen berechtigt?
Teilweise ist er berechtigt, weil es eben Gender Studies gibt, die keinen Unterschied machen zwischen Wissen und Politik. Das heißt, sie lassen sich politisieren. Aber bei nüchterner Betrachtung sind die Anti-Genderisten ganz gewaltige, und ich sage bewusst gewaltige Ideologen. Sie haben einen Stil, man muss sich nur mal ihre Webseiten anschauen, den ich fast als eine geistige Randaliererei betrachten würde. Und dadurch kommt so eine schreckliche ideologische Konfrontation zustande.
Ja, wir merken schon, wir müssen viel Begriffsklärung betreiben im Laufe dieser Sendung. Antigenderist war ein Begriff, der gerade gefallen ist. Aber bevor wir dazu übergehen, möchte ich noch Herrn Hirschauer fragen. Herr Hirschauer, Sie sind ja einer der ganz wenigen männlichen Wissenschaftler, die Genderforschung betreiben. Warum ist das so? Warum überwiegt immer noch das weibliche Geschlecht unter den Genderforscherinnen?
Naja, ich muss zunächst mal als jemand, der Gender Studies treibt, feststellen, dass sie mich als einen männlichen Forscher wahrnehmen und das irgendwie für bemerkenswert halten. Ich selber bin mir gar nicht so sicher, auch nicht, ob das konstant so ist, aber die Gründe dafür, dass wenn man von außen guckt und überlegt, wer wird da als Frau und als Mann gezählt in diesem Fall, die Gründe dafür, dass also 95-98%, je nach Land, der Forschung von Frauen betrieben wird, haben damit zu tun, dass die Nähe von Politik und Wissenschaft, die eigentlich, so wie Paula Villar sagt, vermieden werden muss, in großen Teilen des Faches nicht hergestellt wird, dieser Abstand. Frau Frommel, würde ich zustimmen. Es gibt große Teile der Gender Studies, die relativ ideologisch und politikorientiert an ihr Fachgebiet herangehen. Und dazu gehört eben auch die Personalrekrutierung. Die Gender Studies haben einmal gezeigt, was für intellektuelle Folgen es hat, wenn eine Wissenschaft nur durch Männer betrieben wird. Dann gibt es solche Theorien wie die vom mathematischen Schwachsinn des Weibes. Die Gender Studies sind heute selbst aber das mit weitem Abstand geschlechtlich exklusivste Forschungsfeld. Also die feministische Geschlechterforschung ist eine genderisierte Wissenschaft geworden. Leider, leider.
Bevor wir nun im Laufe dieser Sendung über Begrifflichkeiten und über Kritik an der Genderforschung diskutieren, sollten wir zunächst mal klären, tatsächlich, was Gender Studies eigentlich sind. Was ist Gegenstand dieser Wissenschaft?
Ich fange mal an, da ich keine Gender Studies betreibe, sondern als Strafrechtlerin Nähe zur Kriminologie habe. Aus meiner Sicht ist es außerordentlich bedauerlich, wenn Gender Studies sich zu sehr auf Frauen konzentrieren. Denn auch Männer haben ein kulturelles Geschlecht, beziehungsweise sie spielen damit. Sie können es auch ablegen, sie können es variieren. Und das kommt zu kurz. Also die gleichberechtigte und neutrale Sicht auf die Kultur und auf die Verteilung von Vorteilen und Nachteilen über ein kulturelles Geschlecht. Das vermisse ich. Und als Kriminologin bräuchte ich natürlich mehr Wissen der Gender Studies über das, was Männer tun, was Frauen erleiden, was Frauen tun und was Männer erleiden. Und da fehlt es.
Ich würde grundsätzlich angesichts meiner Kenntnisse der Kollegin zustimmen, dass es eine Asymmetrie gibt oder eine wirklich starke Unwucht gewissermaßen in dem, was tatsächlich geforscht wird, aber vor allem auch in dem, was davon wahrgenommen wird, etwa im politischen Raum oder in diesen anwendungsbezogenen Feldern, nämlich tatsächlich zwischen der Auseinandersetzung mit Frauen, mit dem, was Weiblichkeit ist, einerseits und Männern und Männlichkeit andererseits. Es stimmt aber zugleich nicht in dieser pauschalen Aussage. Es gibt tatsächlich, und auch das schon seit Jahrzehnten, Forschung empirischer, theoretischer, historischer, vergleichender, kunstwissenschaftlicher Art, auch in Bezug auf Gewalt beispielsweise. Also die Auseinandersetzung mit Männern und Männlichkeit findet statt, gerade auch in der Geschlechterforschung, in den Gender Studies. Aber ich würde zustimmen, zu wenig, und würde auch sagen, das hat schon auch mit dem Personal, wenn man so will, zu tun oder mit bestimmten Themensetzungen. Aber ich will doch nochmal sagen, also es lohnt sich da genauer hinzuschauen. Es gibt wirklich sehr viel Forschung, gerade zu diesem Thema, so dass man manchmal auch wiederum sagen muss, ja, es ist oft so, dass wenn in den Gender Studies über Männlichkeit geforscht wird, dann vielleicht gar zu oft im Zusammenhang mit Gewalt oder mit Männern als Tätern oder mit bestimmten riskanten Formen von Männlichkeit. Und da würde ich mir manchmal auch mehr Vielfalt in der Brille wünschen, mit der sich Männlichkeit angeschaut wird. Ich darf noch einen Satz ergänzen, nur kurz, weil das die Frage war, was sind die Gender Studies?
Genau.
Die Gender Studies aus meiner Warte, würde ich pauschal oder sehr grob sagen, beschäftigen sich mit der Frage, was jeweils kontextspezifisch, raumzeitlich spezifisch die Geschlechterdifferenz ist, also wie wird unterschieden in Bezug auf Geschlecht, männlich, weiblich oder wie auch immer das heißt, und wie wird das relevant gemacht, spielt das eine Rolle, wofür, wobei, wie wird das auch zusammengebracht mit anderen Differenzkategorien im Sozialen und aus der soziologischen Perspektive, wie wenig ist das tatsächlich individuell frei verfügbar. Es ist eben nicht etwas, die Geschlechtlichkeit, über das wir selber so verfügen, dass wir das halt eben ablegen oder anlegen.
Wenn ich dazu kurz kommentieren darf, ich gehe völlig d'accord mit der Kollegin Wieler, was die Beschreibung der Gender Studies angeht. Bei der Frage der Forschungsthemen würde ich gerne zuspitzen. Es ist wirklich so, maximale Aufmerksamkeit in diesem Forschungsgebiet gibt es für Aufstiegshemmnisse von Frauen, für hartnäckige soziale Ungleichheiten. Völlig unterforscht bleiben oft kulturelle Aspekte des Geschlechterverhältnisses, zum Beispiel die Attraktivitätsideale, mit denen Frauen zu ihrer eigenen Benachteiligung beitragen oder auch eben die vorhandenen Benachteiligungen von Jungen und Männern. Frauen sind in der Gesellschaft ja nicht nur in Führungspositionen klar unterrepräsentiert, sie sind es auch unter Häftlingen, unter Obdachlosen, unter Selbstmördern, Lernbehinderten und früh Verstorbenen. Ein Beispiel aus dem Fachgebiet von Frau Frommel. Wir haben die MeToo-Kampagne alle erlebt. Es ist so, man kann das wissen aus der kriminologischen Forschung, dass bei den unter 27-Jährigen in Europa es fast ebenso viele junge Männer wie Frauen sind, die schon einmal Opfer sexueller Übergriffe gewesen sind, inklusive Drohung und Einsatz körperlicher Gewalt, inklusive sexueller Ausnutzung von Widerstandsunfähigkeit. Man weiß das seit Jahren. In den Gender Studies würden sie das nie erfahren. Schon die Thematisierung dieses Umstands würde unter politischen Verdacht geraten. Für diese Dinge muss man Forschungen außerhalb der Gender Studies aufsuchen. Das finde ich außerordentlich bedauerlich.
Wenn ich richtig informiert bin, gibt es rund 150 Lehrstühle in den Gender Studies bundesweit. Und die in der Linguistik angesiedelten, also die, die sich mit gendergerechter Sprache beschäftigen, die sind in der Öffentlichkeit eher bekannt. Aber die Gender Studies sind ja mittlerweile in fast allen wissenschaftlichen Disziplinen vertreten. Welche Fragestellungen werden denn da beispielsweise bearbeitet, um das so konkret wie möglich eben zu machen?
Also die Gender Studies im deutschsprachigen Raum sind entgegen tatsächlich vielleicht der Wahrnehmung ganz stark sozial- und geschichtswissenschaftlich geprägt. Das ist international durchaus unterschiedlich, aber im deutschsprachigen Raum sind sie historisch geworden und auch heute institutionell mit den Professuren, die es da gibt, ganz wesentlich in den Sozialwissenschaften, Soziologie, soziale Arbeit, Erziehungswissenschaften, Geschichtswissenschaften. Und ein ganz markantes Thema ist die Forschende, die empirische Auseinandersetzung mit der Frage von Geschlecht als Ungleichheitskategorie, als Ungleichheitsmerkmal, als Ungleichheitsvariable. Das heißt, inwiefern werden Frauen, Männer, andere Geschlechter, wie auch immer, sozial bevorteilt, benachteilt, positioniert, hinter ihrem Rücken, also eben jenseits der bewussten Absichten oder der bewussten Verfügbarkeit in unterschiedlichen sozialen Positionen. Das ist ganz sicher ein ganz ausgewiesenes, ganz großes Thema. Und dann geht es um Berufsfelder, geht es um Berufsbiografien, dann geht es um Karrieren, da geht es um Sorge, um Hausarbeit, um Berufe, um Einkommen. Da geht es, und ich glaube auch, dass es wichtig zunehmend, um Gesundheitsrisiken, um Risiken im Lebenslauf, um Altersarmut, um Prekarisierung auf den Arbeitsmärkten und diese Dinge.
Wieso sind Frauen unterrepräsentiert in den Gefängnissen? Hier haben wir natürlich einen interessanten Aspekt. Kriminalität und der Aufenthalt in Gefängnissen oder gar in einer Sicherungsverwahrung oder geschlossenen psychiatrischen Abteilung. Wenn Frauen dort unterrepräsentiert sind, müsste man das eigentlich diskutieren als einen Vorteil, den sie haben. Also welchen Vorteil haben Frauen, dass sie im Grunde in der sozialen Kontrolle besser funktionieren als viele männlichen Wesen, also weichere und weniger für sie selbst und für andere schädliche Kompetenzen haben, wird so nicht diskutiert, sondern es wird pauschal in diese wirklich öde und langweilige, also nach 40 Jahren kann man es ja nicht mehr hören, in diese öde und langweilige Ungleichbehandlung, und man sieht nicht den positiven Aspekt. Und noch ein Desiderat, was mir auffällt, bei der Reproduktionsmedizin, das ist angesichts des hohen Alters der Wunschmütter in unserer Kultur, weil sie ja vorher eine kostspielige und langwierige Ausbildung in meisten Fällen durchlaufen haben, haben wir sehr viel ältere Frauen, die noch ein Kind haben wollen. Die Reproduktionsmedizin schaut sozusagen auf ihre eigenen Vorteile, also ökonomische Vorteile, bietet eine durchschnittlich gesehen sehr schlechte Medizin an. Und es gibt keinen Gender Studies, die hier mal patientenorientiert die Interessen, die hier im Spiel sind, analysieren, sondern es wird immer nur dieselbe Thema wiederholt. Und das macht es
wirklich. Ja, aber jetzt möchte ich weiß kurz auch, dass doch der Kollege hier Schauer was sagen wollte, aber ja, ich melde auch Bedarf an.
Ich möchte auch kurz noch was sagen, weil ich dachte eigentlich, Frau Frommel, dass angesichts dessen, was Sie vorher auch gesagt hatten, diese männerdominierte Kriminologie, also als Täter, und nach dem, was geschildert wurde, womit sich die Gender Studies beschäftigen, wollte ich Sie eigentlich gerade fragen, haben die Gender Studies damit nicht auf gesellschaftliche Realitäten und gesellschaftliche Notwendigkeiten tatsächlich reagiert? Aber dann kam von Ihrer Seite, oh, 40 Jahre, dieses Langweilige.
So ist es. Das ist wirklich langweilig geworden. Das sind die Auslöser, nicht nur der Frauenbewegung, sondern auch eben der Gender Studies, die aus den Frauenbewegungen heraus entstanden ist. Aber die Frage, warum Frauen nicht im gleichen Maße, sagen wir mal, die Chance haben, als böse, gemein und gewalttätig wahrgenommen zu werden, als unmoralische Wesen, warum ihnen also der Zugang zur Täterrolle versperrt ist, genauso warum den Männern die Opferrolle viel schlechter zugänglich ist. Das ist wäre eigentlich eine hervorragende Frage für die Gender Studies. Sie wird dort aber nicht gestellt.
Doch,
und der Grund
sie.
Ist, nein, Achtung, der Grund ist genau der, bei dem wir vorher waren. Sie wird nicht gestellt. Der systematische Grund ist, dass die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, Täter und Opfer, in den feministischen Diskurs gehört. Sie ist da besetzt, sie wird da gebraucht. Und dieser feministische Diskurs umwölbt halt die Gender Studies. Die Gender Studies haben nicht genug Distanz zu diesen moralischen Kategorien und können solche total wichtigen Forschungsfragen deswegen gar nicht stellen.
Ich würde gerne differenzieren, weil ich würde durchaus in einer schwächeren Version zustimmen zu, da bräuchte es bisweilen mehr Distanz, die Distanz, die Stefan Hirschauer anspricht, nämlich zwischen Parteinahme und also entsprechender Einspurung von Forschung. Und in diesem Sinne müsste ich Frau Frommel da auch deutlich widersprechen, weil es eben genau nicht darum geht, Klientelinteressens sozusagen Verteidigung oder Politik oder so zu machen. Ja, das sage ich ja. Ich glaube, es könnte mehr Distanz geben. Zugleich ist aber daraus ein pauschales Bashing eines in sich ja sehr vielfältigen Forschungsfelds zu machen, unredlich. Und ich möchte Beispiele nennen für das, was nicht stimmt. Es gibt eine ganze Reihe auch zum Beispiel in der Geschichtswissenschaft Auseinandersetzungen mit Frauen als Täterinnen, etwa als Aufseherin in Konzentrationslagern, etwa als politische wichtige Personen und oder Mitläuferin und oder beteiligt an Folter, ob im Nationalsozialismus oder in anderen Kontexten. Es gibt Auseinandersetzungen genau zu der Frage, wie schwer ist es im Kontext von Terrorismus, von Gewalt, von sozialen Bewegungen, von radikalen Bewegungen, Frauen als Täterin zu sehen. Es gibt Studien über Terroristinnen aus dem linken wie aus dem rechten Bereich. Es gibt aktuell eine aus den Gender Studies auch herausgeführte Problematisierung der Nichtwahrnehmung von Frauen in rechtsextremen, auch zum Teil gewalttätigen, nicht zwingend gewalttätigen Konstellationen, gerade in den Gender Studies, eine große Auseinandersetzung mit Frauen in rechtsextremen Parteien und entsprechenden Bewegungen. Also in der pauschalen Form, finde ich, muss das widersprochen werden. Ich stimme gleichwohl zu, dass es das durchaus gibt, also eine Vorspurung von Wissenschaft oder auch eine zum Teil sozusagen Verunmöglichung bestimmter Fragen aus einem politischen heraus. Ja, aber das gilt nicht für das ganze Feld, für die Gender Studies überhaupt und grundsätzlich. Und ich würde auch nicht sagen, dass da seit 40 Jahren dasselbe geforscht wird.
Als Kriminologin befasse ich mich ja mit ganz normaler alltäglicher Kriminalität. Und in diesem Jahr haben wir zwei spektakuläre Fälle in der Öffentlichkeit erfahren, in der das fehlende Wissen ganz prekär wurde. Ich beginne mal mit dem grausamen sexuellen Missbrauchsfall in Staufen. Da haben die Familiengerichte, auch noch das Oberlandesgericht, was es hätte überprüfen müssen, überhaupt keine Sensibilität dafür gehabt, dass eine Mutter auch ihr Kind missbrauchen kann und den Partner schützt und ganz raffiniert verhindert, dass der missbrauchende Partner daran gehindert wird, ihr Kind zu quälen. Also das war sozusagen etwas, was ein absolut weißes Feld berührt hat. Und sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz haben die Familiengerichte auch entsprechend versagt. Ganz abgesehen von den Strafgerichten, die diesen Mann nicht gehindert haben.
Aber ist das ein Versäumnis der Gender Studies?
Es ist ein Versäumnis der Gender Studies, dass man sozusagen überhaupt kein Wissen hat, dass es tabuisiert wird, dass auch Frauen ein aktives Interesse an schädigenden Handlungen durch Dritte, dass sie aber nicht nach vorne sich spielen, sondern einen männlichen Täter sozusagen absichern.
Aber ist doch ein Versäumnis der Familiengerichte auch. Also ganz dezidiert.
Naja, also die Öffentlichkeit nimmt ja die Ergebnisse der Gender Studies wahr und den Unterdrückungsaspekt, also häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen im Sinne von männlichem Täter, weiblichen Opfer, das ist sehr präsent. Mhm. Aber der Aspekt der weiblichen Beteiligung an schädigenden Handlungen, der ist dunkel, da wissen wir nichts.
Ja, der ist ein Teil der Emanzipation von Frauen. Ja. Vor wenigen Tagen hat die Familienministerin genau wieder auf das Phänomen Gewalt gegen Frauen, auf Defizite dem zu begegnen hingewiesen. Und es war nicht die Bohne die Rede davon, wie unglaublich stark die Frauen in den Paarbeziehungen in der Gewalttätigkeit aufgeholt haben. Das ist nicht schön, aber es ist unter feministischen Gesichtspunkten mindestens bemerkenswert, unter den Gender Studies Gesichtspunkten absolut interessant, was da passiert. Mhm. Und in der Öffentlichkeit ist davon deswegen nicht die Rede, weil zum Beispiel diese Ministerien von feministischer Geschlechterforschung sich beraten lassen. Hier herrscht ohne jeden Zweifel eine Tabuisierung, auch wenn einzelne Studien in der Tat, zum Beispiel historische Studien, weibliche Täterschaft im Blick haben. Das Gros des Feldes hat einen massiven politischen Bias.
Ja, und warum forschen einzelne Kollegen und Kolleginnen nicht dazu?
Also ich forsche zum Beispiel und habe mich ausgesprochen deutlich gegen eine Verharmlosung der MeToo-Bewegung ausgesprochen im Sexualstrafrecht. Forsche und schreibe ich seit 20 Jahren gegen die permanente Entdifferenzierung des Sexualstrafrechts unter dem Gesichtspunkt, es muss so weit wie möglich sein, damit endlich Gewalt gegen Frauen in allen Aspekten Delikten strafrechtlich und auch sonst verfolgt wird, es wird gar nicht wahrgenommen. Das heißt, es hat einen derartig massiven ideologischen Bias, dass ich mich schon wundere, dass ich überhaupt keine Hilfe bei den Gender Studies gefunden habe.
Bevor wir uns jetzt aber zu sehr festbeißen an diesem einen Fall, möchte ich doch versuchen, die Diskussion dahingehend zu strukturieren, dass wir einfach nacheinander die unterschiedlichen Kritikebenen, die es gibt, gegen die Gender Studies durchdeklinieren. Also das sind ja in der Tat Kritikpositionen, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Da sind zum einen die Rechtspopulisten, also die AfD, die ganz massiv gegen die Gender Studies polemisiert. In dem Wahlprogramm der AfD heißt es, Bund und Länder dürfen keine Mittel für die Genderforschung mehr bereitstellen. Die AfD begründet das damit, dass sie das christliche Abendland in Gefahr sieht und damit auch Ehe und Familie. Also jetzt mal die Frage, stellen die Gender Studies Ehe und Familie in Frage?
Ach, das ist doch Quatsch. Also wir können doch nicht auf eine solche platte Weise. Gender Studies sind absolut notwendig. Wir brauchen das Wissen über die Phänomene, die in einer Kultur sozusagen doing gender erklären können. Aber diese Gender Studies haben dasselbe Problem, was andere Wissenschaften in der Vergangenheit auch haben. Wenn das Personal derartig überwiegend weiblich ist, dann kriegen wir halt hier auch Tabuisierungen, so wie ich in der Jurisprudenz, als ich studiert habe, genau, vor 50 Jahren, nur noch Bauklötze gestaunt haben, was für einen Unsinn mir da irgendwelche alten Herren, die noch ganz schön deutlich braun aussahen, erzählt haben. Das heißt, es sind kleine Strukturprobleme innerhalb dieser Studiengänge und die müssen korrigiert werden. Und gegen die AfD und gegen Orban und gegen solche Antigenderisten müssen wir vehement die Gender Studies verteidigen.
Also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, die Gender Studies stellen Ehe und Familie in Frage, weil sie wissenschaftlich das auch tun sollen. Das ist ein Qualitätsmerkmal von Wissenschaft, das, was für uns alltäglich das Selbstverständliche ist, zu befragen, was auch immer am Ende dabei rumkommt. Was nicht heißt, dass die Gender Studies damit sagen, Ehe und Familie ist alles schlecht, ist alles falsch, ist alles verzichtbar, ist alles doof, müssen wir sofort lassen, sondern als wissenschaftliche Fragestellung in Frage stellen als kritische Urteilskraft, jetzt mal wissenschaftlich gesprochen, heißt ja wiederum ein paar Schritte von dem Selbstverständnis und der Selbstverständlichkeit des Alltags zurückzutreten, zum Beispiel juristisch, zum Beispiel historisch zu fragen, was bedeutet jeweils Ehe und Familie? Wer taucht dort wie auf? Wie ist das rechtlich gefasst? Was hat das für ökonomische Folgen? Wie funktioniert Arbeitsteilung in Familie? Wie funktionieren Partner und Heiratsmärkte? Wie wachsen Kinder in Familien auf? Und so weiter. Die ganzen Fragen, also in diesem Sinne in Frage stellen, will ich im Sinne der Kollegin Frommel auch sagen, verteidigend vom Feld der Wissenschaft aus sagen, ja, tatsächlich stellen die Gender Studies dies in Frage, auch von der empirischen Wirklichkeit ausgehend, dass Ehe, Familie, Zusammenleben, private Lebensformen, Aufwachsen empirisch weitaus vielfältiger sind, in ganz undramatischer Weise oft, als manche sich das in der Politik denken. Das heißt, nicht die Gender Studies treiben irgendeine Vielfalt unbedingt voran, sondern machen sichtbar, wie vielfältig diese ist.
Ich möchte vielleicht nochmal auf die Frage zurück, ganz einfach und kurz sagen, die politische Kritik von außerhalb der Wissenschaft, Orban, AfD, CSU, ist reaktionär. Das heißt, sie will zurück in eine vergangene Zeit. Da äußern sich Verlierer des gesellschaftlichen Wandels, der Geschlechterbeziehungen. Das hat mit den Gender Studies erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Und diese Verlierer des gesellschaftlichen Wandels machen die Gender Studies zum Sündenbock. Sie wissen dabei in der Regel überhaupt nicht, worum es sich handelt, verwechseln sie mit Feminismus, Gender Mainstreaming und so weiter. Die Kritik, die von der politischen Rechten kommt, ist ungefähr so stichhaltig wie die von Leugnern des Klimawandels an der Klimaforschung. Deswegen, Frau Frommel hat recht, wir müssen das wirklich nicht fachlich ernst nehmen. Wir müssen es nur wissenschaftlich verstehen, was da passiert.
Ja, jetzt möchte ich aber Sie mal fragen, Herr Hirschauer, in einem Vortrag an der Uni Greifswald haben Sie 2016 unter anderem über die Funktion der Gender Studies gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, mit ihren Forschungen und ihren Begriffen soll sie einen Beitrag leisten zum Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Zweigeschlechtlichkeit. Selbstverschuldete Zweigeschlechtlichkeit, was bedeutet das?
Naja, das ist ein abgewandeltes Zitat von Immanuel Kant. Da geht es eigentlich um die Definition der Gender Studies. Also was macht die eigentlich? Der Ausgangspunkt unserer Diskussion, Paula Villa hatte gesagt, es ist die Wissenschaft von der Geschlechterunterscheidung, die untersucht, ob und wie Gesellschaften Geschlechter unterscheiden, ob sie es überhaupt tun, so wie sie auch Rassen unterscheiden oder nicht unterscheiden. Also die Gender Studies beobachten die Praxis der Geschlechterdifferenzierung. Das heißt, ihren historischen Auf- und Abbau. Im 19. Jahrhundert ist diese Differenzierung massiv nach oben getrieben worden. Seit dem 20. wird sie massiv gedämmt und eingedämmt und verkleinert. Es gibt hartnäckige Bastionen, es gibt eben aber auch Verfallsprozesse. Also für meine Begriffe sind wir Zeugen einer widersprüchlichen Selbstabwicklung der Geschlechterunterscheidung. Sie wird zum Teil in vielen gesellschaftlichen Feldern verdrängt von wichtigeren Differenzen, zum Beispiel nach Alter, nach Region, nach Nationalität. Und die Gender Studies sind mittendrin in diesem Prozess, wie alle sozialen Kulturwissenschaften immer Teil der Gesellschaft sind, die sie beobachten. Und das ist der Hintergrund eines solchen Satzes, dem ich in der Tat einen politischen Akzent gegeben habe. Ich habe eine Wertposition erkennen lassen.
Aber da kann man vielleicht auch verstehen, dass das manchen Menschen Angst macht.
Darf ich also da noch ergänzen?
Wenn Sie nur den Satz, Angst. In der Tat, wenn Sie ihn in der Politik und manchmal leider auch im Journalismus üblich nur einzelne Sätze aus Kontexten zitieren, dann kann das passieren, ja. Also habe ich in Kauf genommen, weil es ein universitäres Publikum war.
Also mir macht es keine Angst. Es verändert sich so viel in der Praxis, die jüngere Generation, auch das Paarverhalten der jüngeren Menschen, auch die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgehen, da verändert sich eine Menge. Und wir sollten sozusagen die Gender Studies immer verteidigen dort, wo sie sich zurücklehnen, beobachten und uns mehr Wissen verschaffen. Also ich denke schon, dass Doing Gender, dass man eine große Möglichkeit hat, auch sich selbst zu verändern, auch wenn es gesellschaftliche Zuschreibungen gibt. Wir können mit gesellschaftlichen Zuschreibungen auch ironisch spielen und das findet auch statt.
Da würde ich ergänzen, wenn das so nicht gemeint ist, dann wird mich der Kollege Hirschauer sicher korrigieren, aber ich glaube, dass dieses an Kant angelehnte Zitat deswegen so treffend in der Formulierung ist, aber auch so provokant, weil es verweist auf etwas, was viele zunächst mal ja sehr verstört und zunehmend auch aggressive Reaktionen hervorruft, nämlich dass Geschlechtlichkeit und die Geschlechterdifferenz und die Geschlechterdifferenzierung etwas ist, das wir selber machen. Und zwar, das kann biografisch situativ sein, genau im Sinne von ironisch oder spielend oder wie auch immer. Das ist auch selbst gemacht im Sinne von in historischen Prozessen, in langen Zeiträumen der Institutionalisierung, in der Wissensproduktion, was meinen wir zu wissen. Und das widerspricht der vielfach immer noch ja sehr starken im Alltag, wie auch in der Wissenschaft durchaus wichtigen Annahme, dass Geschlechtlichkeit etwas ist, über das wir nicht verfügen, weil das gewissermaßen außersozial, vorsozial, ahistorisch fixiert ist durch ein zu einfaches Verständnis von Biologie. Ich möchte das nicht der Biologie gegenüberstellen, das wäre nicht meine Position, aber doch ein vielleicht zu einfaches Verständnis von Biologie als ganz klar determinierend, da gibt es dieses Gen oder jenes Hormon oder diese Anatomie und das hat schon alles, was daraus folgt, festgelegt.
Aber damit sind wir ja bei der nächsten Kritikfraktion, bei den Biologen.
Aber das glaube ich, um das nur nochmal zu sagen, das ist ja eingelassen in die Formulierung von selbst gemacht, also gesellschaftlich selbst von uns gemacht. Und das bringt viele zunächst mal, sagen wir mal, positiv gewendet, das ist irritierend, aber es ruft durchaus auch sehr aggressive oder reaktionäre oder sehr fundamentale Reaktion.
Frau Mann, darf ich zur Biologie überleiten und ein bisschen zurechtrücke? Also ich würde weniger die Konzepte von der Geschlechterdifferenz einander gegenüberstellen. Was man unterscheiden muss, das ist die Wahrnehmung der Gender Studies und die tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse. Und in unserer gesellschaftlichen Entwicklung zeichnet sich eben kulturelle Fragilität, die Zerbrechlichkeit der Geschlechterunterscheidung immer mehr ab. Also nicht nur die Frauen verlassen ihre angestammten Rollen, ihre untergeordneten Positionen, die sexuellen Minderheiten emanzipieren sich von der restriktiven christlichen Sexualmoral und auch die historisch starke Stellung der Biologie in der Definition des Geschlechtsunterschieds, die ist weitgehend zusammengebrochen. Das heißt, die Geschlechterunterscheidung wird in den Köpfen der Menschen selbst mehr und mehr kulturalisiert. Und dabei eben gibt es Gewinner und Verlierer. Und zu den Verlierern gehört die Wissenschaft der Biologie, deren Deutungsmacht relativiert wird. Und dazu gehören auch traditionelle Milieus, die ihren Lebensstil anderen nicht mehr vorschreiben können. Und genau diese beiden Fraktionen, die äußern sich.
Also die Hirnforschung und die Humangenetik und die Medizin erkennt mittlerweile, dass so ein statisches Verständnis, wie es im 19. Jahrhundert und auch noch im 20. Jahrhundert üblich war, auch in ihren naturwissenschaftlichen inneren Debatten sinnlos geworden ist.
Sie müssen gar nicht Gegner sein, das ist richtig.
Genau,
ist
genau, aber sie gerieren sich ja vielfach als Gegner.
Nein,
das sind Einzelne, aber deren Kritik sollten wir hier jetzt dennoch diskutieren. Also tatsächlich eine Kritikfraktion, die Biologie und die Evolutionsbiologie. Da kommen Vorwürfe wie, die Gender Studies würden mit unwissenschaftlichen Methoden arbeiten. Der Evolutionsbiologe Ulrich Kutschera spricht von den Gender Studies als eine antibiologische Pseudowissenschaft.
Oder auch als Krebsgeschwür.
Und keine ergebnisoffene Wissenschaft, sondern Gender Studies seien keine ergebnisoffene Wissenschaft, sondern politische Propaganda. Mhm. Frau Frommel, vernachlässigt die Genderforschung das biologische Geschlecht?
Ja, sie vernachlässigt es, aber das müsste sie nicht. Und Herr Kutschera ist kein Wissenschaftler, sondern ein Polemiker. Ich habe das Buch sehr ausführlich gelesen und rezensiert. Er versteht gar nicht, was die Gender Studies gemeint haben. Er glaubt, die Gender Studies gehen davon aus, dass sozusagen ein Embryo ein geschlechtsloses Wesen sei. Also so einen Unsinn hat niemand verzapft und er unterschiebt ihnen das. Und dann hat er sich einfach völlig kritiklos in die Gruppe der Polemiker begeben. Ich meine, man sollte ihn wissenschaftlich nicht mehr ernst nehmen. Also er ist zu alt, um sich noch sozusagen den aktuellen Problemen seiner Disziplin anzunehmen.
Meine Kolleginnen in Mainz in der Biologie nehmen ihn nicht ernst.
Okay, genau. Dann lösen wir uns mal von Ulrich Kutschera. Und es gibt ja aber neben ihm noch andere Vertreter des Faches Biologie und Evolutionsbiologie, die eben nicht so polemisch, aber dennoch argumentieren gegen die Gender Studies. Die würden halt biologische Faktoren ausblenden und auch mit unwissenschaftlichen Methoden.
Ich glaube, das ist eine berechtigte Kritik zum Teil. Und ich selber muss mich da auch in die eigene Nase fassen, so wie ich sozusagen meine eigene wissenschaftliche Biografie sehe. Ich glaube, es gibt durchaus Momente einer auch aus den Gender Studies heraus, weil sie so sozial und kultur- und geisteswissenschaftlich geprägt oder auch dominiert vielleicht sind, aber nicht ausschließlich. Aber es gibt schon durchaus manchmal eine zu schnelle, zu programmatische, vielleicht sogar auch ideologische Abwehr von Naturwissenschaften. Ich würde dem durchaus zustimmen, aber auch da wiederum sagen, das trifft nicht für das ganze Feld zu und auch gerade nicht für die Gegenwart, wo nämlich in bestimmten Feldern ganz interessante Kooperationen und multidisziplinäre Forschungsdialoge stattfinden, zum Beispiel im Feld der sogenannten Science and Technology Studies, das nicht völlig neu ist, aber doch jetzt sehr sichtbar wird in der Forschung, wo tatsächlich Natur-, Sozial-, Kulturwissenschaften zusammen an einer ja eigentlich so trivialen wie alten, aber immer aktuellen Frage arbeiten, nämlich wie kommen wir weg von dieser Gegenüberstellung von Nature, Nurture, also Natur, Soziales oder Natur. Kultur. Und da gilt auch für mich, ich arbeite zum Beispiel mit Kolleginnen aus der Epigenetik zum Teil zusammen und also lasse mich da auch selber mehr darauf ein. Kurzum, ich glaube, da gibt es manchmal eine Abwehr aus den Gender Studies gegenüber der Biologie, aber die trifft nicht für alle zu und ich glaube, auch die wird immer schwächer und das finde ich richtig.
Ich wäre an einer Stelle weniger defensiv, denn die naturwissenschaftliche Kritik, die man in der Öffentlichkeit hört, die wird jetzt nicht nur von einzelnen Namen wie eben genannt, im Rahmen der sogenannten Science Wars im Wesentlichen geäußert, nämlich als generelle Anschuldigung einiger weniger Naturwissenschaftler. Sozial- und Kulturwissenschaften seien gar keine Wissenschaften, weil die nämlich keine Messungen in Laboratorien vornehmen. Das ist nicht viel mehr als Polemik von einigen lautstarken Biologen, die dann von der politischen Kritik wieder zitiert werden. Wir müssen nur verstehen, den Hintergrund dieser Polemik. Und der ist, dass die Biologie eben zu den Verlierern des gesellschaftlichen Wandels gehört. Auf Biologen hören die Menschen in ihren Geschlechterbeziehungen heute noch weniger als auf den Papst. Das war mal anders, nicht? Im 19. Jahrhundert war Frau sein und Uterus dasselbe. Das heißt, die Definitionsmacht der Naturwissenschaften ist im historischen Maßstab wirklich unglaublich bergab gegangen. Insofern geht es bei den naturwissenschaftlichen Polemiken gegen die Gender Studies um eine Auseinandersetzung zwischen stark konkurrierenden Fächern. Es ist einfach nicht klar und es wird darum gestritten, ob die Geschlechterdifferenz wesentlich in genetischen Codes oder in kulturellen Codes begründet ist. Diese Konkurrenz hat noch keinen vernünftigen Tonfall gefunden, diese Debatte, weil es ganz erhebliche Verstehenshürden gibt zwischen den Fachbereichen.
Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, oder es wurde kritisiert an den Gender Studies aus Ihrem Kreis, dass diese Ausrichtung zu sehr feministisch geprägt sei. Und tatsächlich gibt es ja, aber wenn wir jetzt die Kritikebenen durchdeklinieren, auch eine Kritikerinnenfraktion, die von den Feministinnen kommt. Und da gab es diese Kontroverse in der Emma vor einiger Zeit, wo die Genderforscherinnen unter anderem als Sargnägel des Feminismus bezeichnet würden. Was ist da der Hintergrund?
Ist ungefähr so rational wie Kutschera als Biologe.
Ja.
Also In jeder Disziplin gibt es ideologische Verirrungen oder Vergröberungen. Natürlich gibt es Feministinnen, die möchten gerne Eindeutigkeiten und eine Politisierung, und die Gender Studies sind nun mal beobachtend und wissenschaftlich.
Ich habe ja als Sargnagel gewissermaßen zurückgeschrieben. Also ich habe mich da in diese Debatte eingemischt. Und ich glaube, dass in dieser sozusagen sich als feministisch ja bezeichnenden oder auch als links bezeichnenden Kritik gegen die Gender Studies kommt zum einen ja wiederum eine Nostalgie zum Ausdruck, dass eben, genau wie die Kollegin sagte, die Kategorien gar nicht so klar sind und das Projekt und die Utopie. Und es kommt auch, und das finde ich erstmal beobachtend interessant, mehr oder weniger explizit zum Ausdruck, eine Art von Abwehr, ein Kampf gegen oder eine Position gegen, eine Polemik gegen das, was so sehr pauschal als Postmoderne bezeichnet wird, als Poststrukturalismus. Und damit gemeint ist der Verlust einer klaren Wahrheit. Ja, dort sind die Guten, da sind die Falschen. Das ist die Wahrheit, das ist die Lüge. Und der Umgang mit Komplexität, dass das eben so klar nicht ist und dass es auch nicht in der Wissenschaft darum gehen kann, in diesen Kategorien zu operieren, das ist das, was sich dort verbirgt. Aber gemeint ist irgendwie, oder es wird formuliert als eine Art Kritik an dem Abschied von Vernunft.
Na gut, ja. Ich habe zwei Argumente doch identifizieren können. Das eine war, in den Gender Studies würde es vermieden, Antifeminismus außerhalb der westlichen Welt zu kritisieren. Und das zweite ist eigentlich eine Kritik, die jetzt mit feministisch oder nicht feministisch nicht so viel zu tun hat. Alice Schwarzer kritisiert die lebensabgewandte elitäre Sprache der Gender Studies.
Nun ja, das ist also das ist ein alter Karlauer, dass sozusagen altgediente Politikerinnen wie Alice Schwarzer mit lebensfern und elitär daherkommen. Also damit muss man leben. Also das sind sozusagen etwas veraltete Kämpferinnen, die träumen noch von den 70er Jahren.
Ja, es ist Vorwurfskommunikation. Ich würde es gar nicht als fachliche Kritik bezeichnen. Den Ausgangspunkt nicht vergessen. Das Problem der Gender Studies ist, dass sie eine Geschichte haben, die sie sehr stark durch soziale Bewegungen vereinnahmen lässt. Also wo andere Fächer fachliche Schulenkonflikte haben, sagen wir zwischen Teilchen- und Quantenphysik, dominieren in den Gender Studies politische Fraktionskämpfe, und zwar zwischen Varianten des Feminismus. Ich persönlich finde das vergleichsweise langweilig. Unsere Gesellschaft insgesamt ist längst feministisch geprägt, und in dem Maße, in dem die Frauenbewegung Erfolge hatte, wird es schwieriger anzugeben, was Feminismus überhaupt noch bezeichnen soll. Es vervielfältigen sich auch die Feminismen. Die Selbstdarstellung mancher Feministinnen als verfolgte Minderheit finde ich einfach nur bizarr. Die Frauen sind die Großmacht unter den Benachteiligten, und sie hatten erfreulicherweise riesige Erfolge. Also für mich persönlich ist Feminismus einfach nur noch eine situativ mal angemessene, mal wirklich deplatzierte Haltung. Oft ist Postfeminismus oder auch Kritik am Feminismus einfach angemessener.
Frau Villar, was sagen Sie dazu?
Kann ich hinnehmen oder kann ich stehen lassen? Finde ich interessant. Ich denke das so ein bisschen quer, weil mich beschäftigen diese, ob von Alice Schwarzer oder von anderen, Polemiken, würde ich auch sagen. Schon, ich kann gleichzeitig zustimmen, das muss man nicht fachlich ernst nehmen. Das kann man auch so einordnen, wie Stefan Hirschauer das tut oder auch wie die Frau Frommel. Gleichzeitig, glaube ich, ist auch unübersehbar, dass Gender als Vokabel ein ganz wichtiges ist in aktuellen politischen Mobilisierungen. Und ich würde das gar nicht so in konservativ, rechts, links vorab unterscheiden. Das ist wirklich eine empirische Frage, um die wir uns auch kümmern sollten, meine ich, in den Politik-Sozialwissenschaften. Also wie funktioniert Gender als Mobilisierungskampfvokabel geradezu in ganz unterschiedlichen Kontexten? Und Stefan Hirschauer hat in einem Text sehr zu Recht beobachtet, das tue ich auch, dass nämlich interessanterweise von der AfD über die CSU bis hin zu total queeren Partyreihen alle genderlos werden wollen und alle kein Gender mehr wollen und das nicht wollen. Das ist ja eine interessante Kontinuität gewissermaßen oder Übereinstimmung, hinter der sich aber ganz vieles verbirgt. Insofern teile ich da durchaus die Einschätzung, gleichwohl ringe ich, und das sage ich sehr bewusst, ringe ich mit der Frage, wie wir als Forschende, auch als Bürgerinnen, damit umgehen sollen. Weil die Frage ist, wenn wir aus den Gender Studies heraus darauf zu stark, und das trifft für mich vielleicht zu, darauf reagieren, uns auf diese Diskussion, auf diese Pseudokritik, auf diese Polemiken und so weiter einlassen, verstärken wir sie womöglich. Das ist ja tatsächlich etwas, was passiert. Das kann man mir, und ich glaube auch zu Recht, durchaus kritisch vorhalten, mit meinen Publikationen diesem ganzen Diskurs sozusagen noch mehr Sichtbarkeit gegeben zu haben. Andererseits stellt sich die Frage, wenn wir das nicht tun und sagen, ach komm, lass die Reaktionären da mal reden, die verteidigen nur irgendwas, was eh verloren ist, macht man sich das vielleicht zu einfach und übersieht auch, welches Mobilisierungspotenzial, und zwar ein nicht ungefährliches im Sinne von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus und Debattenkultur. Also übersieht man womöglich auch die Problematik, die diese Mobilisierung rund um Gender mit sich bringt. Man sieht es gut in Osteuropa, in Ungarn, in Polen, aber auch zunehmend in Italien, wo eben fundamentalistische, zum Teil völkische, populistische Bewegungen massiv einzugreifen, versuchen in die Universitäten, in die Curricula und das über die Gender Studies zum Teil machen. Also ich glaube, es ist doch gut, da aufmerksam zu beobachten und forschend zu analysieren.
Die Rettung liegt darin, dass sich die verschiedenen Disziplinen öffnen und interdisziplinär arbeiten. Also ich kann nicht mehr als Juristin Kriminologie machen, aber man kann als Juristin natürlich mit Sozialwissenschaftlern kooperieren. Und dasselbe gibt es in anderen Fächern. Das heißt, wir müssen vordenken und interdisziplinärer werden.
Also was mich jetzt noch ein bisschen unbefriedigt zurücklässt, ist die Frage, wie halten die Gender Studies es nun mit dem Feminismus, Antifeminismus, Postfeminismus? Ich finde, da sind wir jetzt noch nicht ganz klar gewesen.
Ich hätte einen Ausweg aus dem von Paula Willer beschriebenen Verstrickungsdilemma. Ich denke, dass die Gender Studies eben durch ihre eigene übersteigerte Politisierung dazu eingeladen haben, dass sie politisch angegriffen werden, zum Sündenbock einer gesellschaftlichen Entwicklung gemacht werden. Sie haben deshalb mit verschreckten konservativen und altmodischen Biologen zwei Gegner, die sie sich redlich verdient haben, die sie jetzt aber auch nutzen, um ihre Empörungsbereitschaft zu erneuern. Diese Bereitschaft ernährt sich sozusagen von einem Scheinriesen, dem gegenüber die Gender Studies dann in moralischer Opferpose bleiben können. Ich finde, das wäre mein Vorschlag für einen Ausweg. Sie sollten endlich damit aufhören und mit den Sachargumenten überzeugen und den Forschungen, die sie haben.
Nicht umsonst, ich und auch viele andere tun das ja. Also von sozusagen Einladungen auf dem bayerischen Land mit CSU-Menschen, die endlich verstehen wollen, was Gender ist, bis hin zu irgendwelchen Fachtagungen oder Mediengesprächen, um eben mit Sachargumenten und mit Verweis auf Forschung, und das habe ich auch in vielen Texten, wie auch andere versucht jedenfalls, zur Versachlichung beizutragen. In dieser Chiffre Gender und den Polemiken drumherum, da kristallisiert sich all das, worüber wir auch gemeinsam gerade gesprochen haben. Also wer gehört wohin im Sinne von Verlierer, Gewinner, wer kann wie geschickt mit Differenzierung und Kontingenz umgehen und so weiter. Also das wird auch alles an dieser Chiffre Gender mitverhandelt. Und das sind Fragen, die da verhandelt werden. Das hat nicht nur zu tun mit, wie empörend oder so reagieren die Genders.
Leider wird es in der Öffentlichkeit so wahrgenommen, dass Antifeministen und Radikalfeministinnen einander dringend brauchen. Und das nervt zunehmend das gesamte Publikum.
Vielleicht noch jeder von Ihnen einen Satz. Wie muss sich das Fach verändern, damit die Genderforschung ihre Akzeptanz in der Gesellschaft steigert und sich damit gleichzeitig gegen die Angriffe immunisiert?
Also ich glaube, die Gender Studies haben gar nicht ein so großes Akzeptanzproblem, wie tatsächlich teilweise diese Scheindebatten oder Polemiken in der Öffentlichkeit das suggerieren. Gleichwohl würde ich sagen, die Gender Studies könnten stärker sich wieder besinnen auf ihre Forschungsleistungen, auf ihre Sachthemen, auf die Darstellung dessen, was sie zur Aufklärung der Gesellschaft über sich selber beigetragen haben und beitragen, und sie könnten noch stärker ihre eigene Multidisziplinarität auch vorantreiben und sich da auch nochmal professionalisieren.
Also meine Empfehlung wäre die, dass die Gender Studies darauf achten sollen, dass sie nicht als langweilig empfunden werden, weil sie sozusagen permanent einen Unterdrückungstenor von sich geben und die männlichen Täter und die weiblichen Opfer stilisieren. Sie sollten sich gegen solche Ideologisierungen wehren.
Ich sehe die Zukunft der Gender Studies in den Post-Gender Studies. Wir beantragen in Mainz aktuell einen Sonderforschungsbereich mit 20 Kolleginnen, also 20 Forschungsprojekten, der die Gender Studies zu einer Differenzierungsforschung erweitert, die die Unterscheidung der Menschen nach Geschlecht, also als nur einen interessanten Fall unter anderem untersucht. Die Geschlechterdifferenzierung ist einfach ein Fall von Humandifferenzierung für mich.
Das war das SWR2-Forum. Heute das akademische Geschlecht. Wie ideologisch ist die Genderforschung? Ich danke meinen Gesprächspartnerinnen, Professor Stefan Hirschauer, Genderforscher und Soziologe an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, Professorin Emeritus Monika Frommel, bis zu ihrer Pensionierung Strafrechtlerin an der Universität Kiel, und Paula Irene Villar, Professorin für Soziologie und Genderforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Am Mikrofon war Doris Maul.